Herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute spreche ich mit dem Medizinjournalisten Bernd Ehegartner. Wir haben es ihm zu verdanken, dass Aluminium aus Deodorants verschwunden ist. Dass Aluminium höchstwahrscheinlich krebserregend ist, ist mittlerweile auch bekannt. Aber keiner spricht darüber, dass Aluminium in sehr, sehr, sehr vielen Impfungen mit verabreicht wird als Wirkverstärker. Was das in dem Körper der Menschen anrichten kann, das werden wir jetzt in diesem folgenden Interview besprechen. Und liebe Angestellten der Pharmaindustrie, liebe Lobbyisten, liebe Influencer, auch ihr habt Familien. Also bevor ihr dieses Interview versucht schlecht zu machen, schaut euch das Video in Ruhe an, macht euch eure Gedanken und vielleicht kommt ihr zu ganz ähnlichen Ergebnissen. Auf jeden Fall wünsche ich jedem jetzt viel Spaß beim Zusehen. Ja, schönen guten Tag, Herr Ehegartner. Herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wenn vielleicht Zuschauer Ihnen Ihr Gesicht oder Ihr Name gerade nicht bekannt kommt, ich spreche gerade mit der Person, die es geschafft hat, eine ganze Industrie vor sich herzutreiben und endgültig dann auch dafür gesorgt hat, dass Aluminium aus beispielsweise Deodorants verschwindet. Ist das so korrekt?
Ja, also wir waren sicher der Anlass dafür. Also am Beginn, also wir haben den Film gemacht, Die Akte Aluminium. Der wurde 2013 bei Arte gezeigt und hat sich dann auch im Internet stark verbreitet. Und also es gab eine Riesenflut an Reaktionen, speziell auch zum Beispiel von Drogeriemärkten, die dann gesagt haben, ständig fragen die Kunden, wo die alufreien Deos sind und wir haben keine. Beziehungsweise dann auch von den Kosmetikkonzernen, da war Unilever und Nivea, haben uns sogar gedroht mit Klage. Die haben dann aber allerdings, waren das die ersten Konzerne, die dann umgestellt haben, nicht geklagt haben, sondern alufreie Deos auf den Markt gebracht haben. Das heißt, also wir haben da sicher Einfluss gehabt und Bekannter hat einmal zu mir gesagt, so scherzhaft, ich bin schuld, dass es in den U-Bahnen jetzt so stinkt im Sommer. Aber ich denke, das Positive überwiegt, wenn man sieht, was eben hier für Risiken eben auch beseitigt worden sind oder welche Risiken von diesen Aluminium-Deos ausgehen, speziell in Bezug auf Brustkrebs.
Ja, ja. Jetzt sind wir heute hier auch für das Thema Aluminium. Allerdings haben Sie sich einem neuen Bereich gewidmet, einen anderen Aspekt, der mit Aluminium zu tun hat, der allerdings damals, als das Ganze publik wurde und dann auch von der Industrie umgesetzt wurde, nicht behandelt wurde oder vielleicht sogar bewusst nicht thematisiert wurde. Sie haben einen neuen Film gedreht. Wie heißt der Film und um was geht's in dem Film?
Also ich habe den Film, also mich hat das eben verwundert, auch gestört, weil wir in unserem Film haben wir, im ersten Film Akte Aluminium hatten wir eben viele Umweltaspekte, wir hatten auch Gesundheitsaspekte und es ist eben nur dieser eine Teil mit den Deos eigentlich bekannt gemacht worden. Wir haben auch angesprochen, ein mögliches Risiko eben, dass zwei Drittel der Impfstoffe eben Aluminiumzusätze enthalten, als Wirkverstärker, als Adjuvantien. Und das wurde überhaupt nicht aufgenommen oder auch kaum thematisiert. Und ich denke, also bei den Deos, da gibt es ja immer diese Diskussion, wie viel von dem Aluminium geht jetzt möglicherweise durch die Haut und geht dann möglicherweise ins Brustgewebe und verursacht dort eben karzinogene Prozesse möglicherweise. Da gibt es die Diskussion, geht es 1% durch die Haut oder geht es 7% durch die Haut? Aber bei Impfstoffen ist es sicher, dass eben von dem Aluminium, das da drinnen ist, 100% durch die Haut geht. Und speziell eben, wenn man denkt, dass wir jetzt ungefähr dreimal so viele Impfungen geben, in 3 bis 5-mal so viel impfen wie noch in den 80er Jahren in Deutschland und in Österreich und der Großteil eben noch immer aluhaltige Impfstoffe sind, dann ist das speziell eben für die Babys, für die Kleinkinder eine Riesenbelastung. Also darauf wollte ich eben hinweisen. Und mein Film heißt eben Unter die Haut. Das ist ein 95-Minuten-Dokumentarfilm. Wir haben da eine Riesenrecherche gemacht. Also ich habe noch nie für einen Film so lange gebraucht. Es hat auch damit zu tun, dass es so schwierig war, den Film zu finanzieren. Also ich bin 5-mal abgeblitzt bei den Förderstellen. Also ich mache seit 25 Jahren Filme und ich habe für alle größeren Medien im öffentlich-rechtlichen Bereich gearbeitet und wir hatten auch nie Probleme oder kaum Probleme mit Förderungen. Bei dem Thema Impfungen, da gibt es aber auch ein sehr schwieriges Verhältnis eben der Förderungsstellen und die Jurys. Also mir ist es dann so vermittelt worden, die Jurys haben auch Angst davor, dass sie selbst dann ins Rampenlicht kommen und dass ihnen vorgeworfen wird, sie hätten einen impfkritischen Film finanziert mit Steuergeld. Ja. Also, und das fürchten sie natürlich extrem, speziell in so einer aufgeheizten Situation, wie wir sie jetzt sehen. Aber es war auch schon vor Corona dieses Thema ein Tabu und ein blinder Fleck der Wissenschaft. Also das ist auch ein Hauptthema meines Films. Und wir haben deswegen eben auch trotz dieser Hemmnisse den Film dann privat finanziert. Ich habe Kredite aufgenommen, ich habe Förderer, Freunde gewonnen. Wir haben relativ viele Vorbestellungen bekommen, die uns geholfen haben, den Film zu finanzieren. Und so haben wir doch einen hochqualitativen Film machen können, der jetzt eben auch auf der Webseite zum Film Unter die Haut online, unter die Haut zusammengeschrieben, .online, kann man den Film bestellen und kann sich auch den Trailer noch einmal anschauen.
The idea behind this is not necessarily to save sheep.
These animals are behaving very oddly.
I think we're looking at a model of something which could be occurring right now in humans.
What if he gives you HPV?
I chose to get vaccinated because I'll do everything I can to help protect myself from cervical cancer.
It sounded very cool how there can be a cure for cancer.
She was just a normal 12-year-old girl.
Hi!
She always told me, Mama, I love my life. But she has been lying in bed for 3 years now.
Sie konnte ihre Beine nicht mehr spüren.
There's been over 400 million people getting the vaccination. There is no indication that this is related to the vaccination.
Dann hat er gesagt, willst geimpft werden oder sterben?
I don't think it's acceptable to have collateral damage in a vaccination program.
We had high-level training on how to get inside the minds of doctors, how to connect with them, how to influence them, how to speak in a certain way, and how to manipulate the data. This is just how you sell products.
These are very large particles in these vaccines. There's a lot of aluminium associated with large particles.
Das kann man im Mikroskop gut sehen. Und wir finden dann Aluminiumhydroxid, dieses Adjuvans in den Tumoren.
We were not informed about the use of aluminium.
We have not found any evidence that these adjuvants have ever been tested for safety.
I don't mind fighting. I can't leave because then they have no doctor.
It was both exciting and frightening to have a test where there was an answer. There is something that should not be in your blood, but you have it.
If there is something certain, is that there is a problem. So let's face it.
Das heißt also, um es kurz zu fassen, die Industrie hat es kapiert, dass eventuell Aluminium sehr, sehr gefährlich werden kann für Menschen, wenn man es auf die Haut aufträgt. Aber die Transferleistung, dass wenn man Aluminium in den Muskel oder unter die Haut spritzt, das ist für eine gewisse Industrie unbedenklich.
Ja, es ist eben schwierig. Also bei Deos war es schon schwierig, weil ja Aluminium der Wirkstoff ist in den Deos. Also Aluminium ist ja tatsächlich das, was verhindert, dass du schwitzen kannst für eine gewisse Zeit. Aluminiumverbindungen, sind hochreaktiv und wenn die eben auf die Haut gelangen, dann verbinden sie sich als erstes mit den Hautzellen, verkleben die Schweißdrüsen. Das heißt, ich kann wirklich nicht schwitzen. Bei Impfstoffen ist es das ähnliches Problem. Also du hast eben bei ungefähr 2/3 der Impfstoffe Aluminiumverbindungen drinnen und die sind eben deswegen drinnen, weil sonst die Impfungen nicht wirken würden. Das ist das Problem, ja. Also das handelt sich hier um Totimpfstoffe, es handelt sich um abgetötete Viren, abgetötete Bakterien oder bei den moderneren Impfstoffen sind das dann zum Beispiel bei der HPV-Impfung, das ist die relativ neue Impfung, die wir auch in unserem Film als Beispiel genommen haben. Da geht es eben darum, dass nur mehr die Virenhüllen im Impfstoff sind, Nanopartikel, und die Erbsubstanz entfernt wurde. Es gibt auch andere Verfahren, wie zum Beispiel bei Pertussis, bei Keuchhusten, da werden die Bakterien geteilt, geschreddert. Also es kommen nur mehr Teile von der Oberfläche. Und solche geschredderten, toten Bakterien oder Viren, die sind für das Immunsystem natürlich, also das Immunsystem ist ja ein denkendes System, so wie auch das Nervensystem, ähnlich dem Nervensystem, nur dass wir halt über das Nervensystem Kontrolle haben, bewusste Kontrolle, über das Immunsystem nicht. Das Immunsystem macht, was es will und was es denkt. Ja. Es ist mit dem Menschen entstanden. Es gibt also bei den Einzellern schon gibt es ein primitives Immunsystem. Es hat sich eben über Millionen, hunderte Millionen von Jahren hat sich das entwickelt und es ist ein eigenständiges System, das entscheidet, was es macht. Ja, das ist das Gute am Immunsystem, aber gleichzeitig ist das auch etwas, was es unberechenbar macht, was das Immunsystem auf eine gewisse Weise auch, also es ist ein lebenslanger Schutzengel, aber wenn man das Immunsystem aggressiv macht, wenn man es aus der Bahn bringt, dann kann es sein, dass der Drache erwacht, ja, und dass du plötzlich einen absoluten Feind hast, der dir das Leben zur Hölle macht. Also insofern sind Eingriffe im Immunsystem auch sehr mit Vorsicht zu genießen und können eben auch fatale Folgen haben. Und das ist eben die Aufgabe des Aluminiums, dass es das Immunsystem aggressiv macht, ja, dass es das Immunsystem dazu zwingt, sich um diese toten Viren und Bakterienteile zu kümmern. Also das ist dieses Dirty Little Secret, wie man das eben früher genannt hat, wo man noch gar nicht gewusst hat, wie Aluminium in Impfstoffen wirkt. Man wusste nur, wenn kein Aluminium drinnen ist, wirkt es gar nicht.
Sie haben sich jetzt ja wie Sie gesagt haben, gerade die HPV-Impfung unter die Lupe genommen. Und was haben Sie bei dem Produkt Gardasil, was haben Sie da festgestellt und warum haben Sie da überhaupt reingeschaut?
Ja, also das ist erstens einmal eben eine neue Impfung. Es ist ein geplanter Megaseller gewesen. Man wusste, dass es hier ein Riesenpotenzial gibt. Es ist auch als die erste Impfung gegen Krebs promotet worden. Und man hat dann gleich auch gesehen, was da für eine Marketing-Power dahinter ist. Also es wurde zum Beispiel dann auch, also es gab rundherum, gab es eigentlich nur Skandale oder Auffälligkeiten. Also es hat gleich am Beginn, hat eben, wie das veröffentlicht wurde, gab es dann einen Nobelpreis für Harald Zuhausen unter anderem, der eben dafür ausgezeichnet wurde, dass er herausgefunden hat, dass die HPV-Viren eben am Gebärmutterhalskrebs, am Zervixkarzinom beteiligt sind. Und es stellte sich dann heraus, dass es hier eine Bestechung gab im Nobelpreiskomitee, die hier eben rundherum involviert war. Und solche Affären hat es dann ständig rundherum gegeben. Also es, man hat gemerkt, es gab für Merck, also für den Konzern und für die rundherum gibt es ja viele andere, die Zulieferer waren, die Patente auch halten, die hier mitgeholfen haben, dass das auch wirklich der Megaseller wird, den Merck unbedingt gebraucht hat, auch zum damaligen Zeitpunkt. Weil die ja durch die Schadenersatzzahlungen, durch die Klagen, die sie verloren haben im Zusammenhang mit dem Vioxx-Skandal, also ja. Da haben sie bei einem Schmerzmittel ja verduscht, dass es tödliche Nebenwirkungen geben kann. Und es gab eben Milliarden von Schadenersatzzahlungen und es gab schon die Überlegung, dass Merck jetzt zugrunde geht an diesen Klagen. Und da gab es eben ein Hilfsmittel, auf das alle gesetzt haben, einen rettenden Strohhalm. Und das war eben Gardasil und da durfte nichts schief gehen.
Das hört sich für mich ein bisschen an wie so ein Storyboard für einen Film, den man quasi kreiert und abspielen lassen will. Also da hat man auf der einen Seite einen Nobelpreisträger, der in dem Bereich ausgezeichnet wird. Das wird medial überall aufgenommen. Die Ärzte schauen sich das an, die kriegen das mit, die sehen da, oh, das ist ein Riesenproblem, da ist aber vielleicht schon eine Lösung. Und schwuppsiwupps liefert jemand die Problemlösung. Kann man das so zusammenfassen?
Also es gibt ja auch die Hinweise auch von, also wir haben eine ehemalige Mitarbeiterin von Merck auch interviewt, die eben gesagt hat, Merck war immer schon die beste Marketingfirma der Welt. Ja. Ob sie überhaupt eine Wissenschaft betreiben, das hat sie gesagt, das steht eher in den Sternen. Aber was sie spitzenmäßig können, das ist Marketing betreiben, gutes Marketing. Und wie sie sagen eben, es wurde hier eine Story geliefert, die für alle eigentlich nachvollziehbar war. Und so wurde das dann auch vermarktet. Und es gab auch unzählige, tausende von Ärzten, die hier als Lobbyisten eingeschaltet worden sind. Leute, die auf der Payroll dann gestanden sind, die auf Kongressen das verbreitet haben. Also wir haben überall diese Botschafter, die eigentlich Angestellte oder Lobbyisten für Merck waren. Beziehungsweise für die zweite Firma, die es dann auch noch gab. GlaxoSmithKline hat ja etwas später auch noch eine HPV-Impfung auf den Markt gebracht. Also die haben sich das geteilt.
Wobei geteilt ist ja immer noch relativ angenehm. Ne? Wenn man überlegt, dass es sonst keine Mitbewerber gibt, dann kreiert man dort quasi ein Monopol und macht Werbung für sich und streicht die ganzen Profite ein. Und ich glaube, diese Impfung ist auch recht kostspielig. Ist das korrekt?
Ja, das ist die teuerste Impfung, die zum damaligen Zeitpunkt, die es gegeben hat. Also es gab ja ungefähr eben zur Jahrtausendwende gab es, also es hat ja in den 90er Jahren gab es, oder das hat sogar schon in den Ende der 80er Jahre begonnen, dass Impfungen mehr oder weniger so ein Groschengeschäft waren. Ja, also Impfungen waren so etwas wie, ja, das kam noch aus den alten Zeiten, das war so eine Art Volksfürsorge, das wurde staatlich gefördert. Und
angeblich, auch, ja. Volksfürsorge.
Ja, eben, angeblich, aber vom Preis her war es dann wirklich so, ja, das Staatsserum-Institut und öffentlich geförderte Stellen haben Impfstoffe produziert. Und zum Beispiel diese alte Kombo Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, die hat nicht einmal 10 Cent gekostet. Ja. Und das ist dann eben immer mehr und mehr, gab es dann eben diese Entwicklung, dass die Klagen auch aufgegangen sind. Es gab ja auch viele Nebenwirkungen. Und irgendwann haben die Pharmakonzerne gesagt, also wir stellen die Impfstoffproduktion ein. Wir verdienen unser Geld mit Antibiotika, mit Antirheumatika, mit allem Möglichen, mit Schmerzmitteln. Aber Impfstoffe sind ein derartiges Groschengeschäft, dass wenn ihr uns nicht freistellt von den Klagen, wenn ihr uns nicht einen Freibrief gebt, dass eben wir nicht geklagt werden können, dann hören wir auf damit. Und damit war die Gesellschaft natürlich extrem erpresst. Ja. Also es gab hier dann tatsächlich ein Gesetz in den USA, wonach eben Pharmafirmen nicht mehr geklagt werden können, wenn sie Impfstoffhersteller sind.
Es gibt auch Diskussionen, das habe ich mitbekommen, dass das dass man wenig Geld damit verdient und B, dass sie dann damit aufhören, dass das ein sehr genialer Bluff zu der damaligen Zeit war, um eben diese Freistellung zu erlangen. Aber das soll heute jetzt nicht der Schwerpunkt unserer Diskussion sein.
Aber es führt uns in die Richtung, warum eben HPV jetzt so teuer ist. Ja? Weil es eben nämlich nachdem es diesen Freibrief gab, dass man nicht geklagt werden kann, gab es plötzlich das Interesse der Pharmaindustrie, oh, wir haben hier etwas, da kann uns das nicht passieren, wie zum Beispiel, dass wir geklagt werden, so wie bei Vioxx und dann Milliarden Strafen zahlen müssen. Und dann begann es nach der Jahrtausendwende, dass plötzlich hochpreisige Arzneimittel, Impfstoffe auf den Markt kamen, zum Beispiel eben die Pneumokokkenimpfung, das war die erste Impfung, die hat so viel gekostet wie alle anderen Impfungen zusammen. Ja? Also die hat einmal diese 100-Euro-Hürde überschritten. Und alle waren vollkommen entsetzt. Aber es hat sich dann eben durchgesetzt, dass das wurde bezahlt. Ja? Da gab es dann eben auch ganz starkes Marketing. Und dann hat jede neue Impfung, die dann eben auch meistens dann auch schon mit Gentech-Methoden sehr sophisticated hergestellt worden sind, hat dann den Preis nach oben getrieben, so dass eben zum Beispiel dann bei Gardasil 350 Euro verlangt wurden, ja. 350 Euro, die dann auch relativ schnell sofort umgesetzt worden sind. Es gab ja in Deutschland den langjährigen STIKO-Chef, den H.J. Schmidt, Heinz-Josef Schmidt, der war so ein Professor in Mainz und so ein recht lustiger Typ. Und der hat eben, mit dem habe ich viele Interviews geführt im Laufe der Jahre. Und der war ganz offen ein Impfpromoter. Ja? Und er hat auch viel verdient mit Impfstoffen. Der war eigentlich ein Industrielobbyist. Und gleichzeitig war er Chef der STIKO. Ja? Und der hat eben zum Beispiel jahrelang gekämpft dafür, dass die Pneumokokkenimpfung trotz des unverschämten Preises aus Steuergeldern übernommen wird. Und der hat dann auch sofort als erstes Land Europas bei HPV die 350 Euro, also er selbst konnte das ja nicht bestimmen, aber nachdem die STIKO zugestimmt hat, wurde das dann automatisch übernommen auch und wird von den Krankenkassen bezahlt. Also er hat hier ein Milliarden Geschäft eingefädelt für die Industrie und hat dann auch gleich nachher dann aufgehört und hat gesagt, so, jetzt geht er endgültig zur Industrie. er ist jetzt einer der Direktoren bei Pfizer.
Offiziell geht er jetzt in die Industrie.
Offiziell, ja. Ja. Er hat gesagt, die Hindernisse, die ihm da in den Weg gelegt werden, die sind zu groß. Also er geht jetzt wirklich in die Industrie, um seine Genialität endgültig zu verwirklichen.
Da sind wir alle ganz froh drüber. Das ist schön. Ich möchte mal jetzt konkret einsteigen in Ihren Film. Was haben Sie herausgefunden? Weil Sie haben ja auch mit Betroffenen gesprochen. Was ist da zutage gekommen?
Ja, also wir haben eben die also für mich war das auch eine persönliche Geschichte. Also ich habe das mit Gardasil, mit dem Gebärmutterhalskrebs als Wissenschaftsjournalist natürlich von Anfang an mitverfolgt. Und ich habe auch schon, bevor es diese Impfung gab, die ersten Rumors, dass eben HPV-Viren hier ursächlich beteiligt sind, untersucht. Und das Interessante bei Gebärmutterhalskrebs ist ja, dass es da schon eine sehr gut funktionierende Früherkennung, Vorsorgeuntersuchung gab mit dem Pap-Abstrich. Und das war also die erfolgreichste Vorsorgeuntersuchung, wenn man das gut gemacht hat, so wie zum Beispiel in Finnland. Also die haben unter 50 Jahren kaum noch Gebärmutterhalskrebs gehabt. Also diese Kurve, die ist so stark nach unten gegangen. Also das war wirklich, also man hätte eigentlich diese Impfung überhaupt nicht gebraucht, weil es hier eben eine sehr gut funktionierende Vorsorge gibt, die man noch hätte perfektionieren müssen. Ja? Nach dem Beispiel von Finnland, also in Österreich oder Deutschland, da gibt's ja möglichst viele Untersuchungen, möglichst viele Abstriche, weil man alles eben, es läuft wie immer aufs Geld raus, ja. Ja, jeder Gynäkologe, jeder Labormediziner versucht eben so oft wie möglich hier einen Abstrich zu machen und das Also je mehr man nachsieht, desto mehr sieht man eben auch Unregelmäßigkeiten, desto öfter gibt es falschen Krebsalarm, desto mehr werden auch Frauen verunsichert. Und die Viren waren, die Finnen waren da ganz cool und haben gesagt, wir beginnen überhaupt erst ab in dem Alter von 30 Jahren, weil unter dem Alter von 30 Jahren gibt es eben viel zu oft falschen Alarm. Und auf diese sozusagen auf diesen Trend der Reduktion des Krebses, der Krebsrisiken, der Früherkennung, hat sich dann eben die Impfung draufgesetzt. Und es sind eben, man weiß, dass dieser Gebärmutterhalskrebs vor allem ein Risiko ist für eben sozial schwache Frauen, für Menschen mit angeschlagener Gesundheit, für Migranten, die eben Schwierigkeiten haben, vom Gesundheitssystem eben einen Termin zu bekommen oder Sprachschwierigkeiten haben. Und bei der Impfung wendet man sich eben an jene Leute, die sowieso gesundheitsbewusst leben und die von vornherein kaum ein Risiko hatten. Und dann gab es plötzlich diese Serie, also ich habe mich dafür auch interessiert, weil ich selber 4 Töchter habe, gab es dann diese Serie von Auffälligkeiten, speziell eben aus Dänemark. Man hat auch aus Japan etwas gehört in diese Richtung, dass eben die Impfung seltsame Nebenwirkungen macht. Und es hat dann eben das japanische Gesundheitsministerium die Empfehlung wieder zurückgenommen. In Dänemark gab es eben ein Ärzteteam, mit denen habe ich dann Kontakt aufgenommen, die dann sogar eine Beschwerde an die EMA geleitet haben, die eben ihre 70, 80 Fälle, die sie gehabt haben, zusammengefasst haben und gesagt haben, hier gibt's Nebenwirkungen, die wir uns nicht erklären können. Es gibt ein ernsthaftes Sicherheitssignal und mit dem bin ich dann sozusagen in den Film eingestiegen. Bin dann eben nach Kopenhagen gefahren, habe dann mit der EMA Kontakt aufgenommen, habe eben geschaut, wie entwickelt sich sowas. Also dieser Film war wirklich auch über die lange Entstehungszeit her so ein unmittelbares Zusehen. Ich wusste am Anfang nie, was aus dem Film wird, ja, was sich hier entwickelt. Also das war auch für mich extrem spannend.
Was ist diesen Frauen, die Sie getroffen haben und interviewt haben, konkret zugestoßen nach der Impfung?
Ja, also da gab es speziell, also es gab spektakuläre Rückenmarksentzündungen und solche Sachen, spektakuläre Sachen. Aber was eben häufiger passiert ist, das waren Störungen des autonomen Nervensystems. Also wo plötzlich Dinge aufgetreten sind, dass die Mädchen und jungen Frauen, dass die Schwindelanfälle hatten, dass sie ohnmächtig wurden, dass sie überhaupt nie richtig wach geworden sind mehr, ja, dass sie am Morgen, wenn sie aufgestanden sind, so einen hohen Blutdruck und so starke Blutdruckschwankungen hatten, dass sie überhaupt nicht richtig aufstehen konnten, ja. Es gab Fälle also es haben sich Krebsfälle entwickelt, Krebsfälle, die mit dem Immunsystem zusammenhängen, eben zum Beispiel an der Hypophyse. Wir haben eine Frau gehabt, eine junge, die auch eine sehr starke, also überhaupt sind aus welchen Gründen auch immer relativ viele Sportlerinnen davon betroffen. Die Frau hat gesagt, sie hat unerträglichen Durst entwickelt. Sie hat, es ist ständig schlimmer und schlimmer geworden. Und ihr Vater musste dann schon für seine Tochter jeden Tag eine Kiste Mineralwasser mit nach Hause nehmen. Ja, also die hat pro Tag hat die bis zu 14 Liter getrunken. Ja. Und sie konnte damit aber ihren Durst nicht löschen. Also es hat sich dann herausgestellt eben, also man hat gedacht, das ist ein Tumor auf ihrer Hypophyse, im Hirn. Es hat sich dann gezeigt, dass es eben eine Autoimmunreaktion des Immunsystems gegen die Hypophyse ist. Dort, wo das Durstgefühl geregelt wird, ist eben eine starke Entzündung entstanden. Die haben dann die Ärzte für einen Tumor gehalten. Es war eine Entzündung und dadurch konnte sie eben ihre Wasserregulation nicht mehr handhaben. Ja. Also bis heute ist das so, dass sie extreme Probleme hat, dass sie auch zum Beispiel ihren Beruf nicht ausüben kann, weil sie eben bei der Polizei, gerade in der Polizeischule war. Und die haben gesagt, wenn jemand ständig aufs Klo muss und eine Hormonstörung hat, dann kannst du nicht Polizist werden. Ja.
Was ich auch interessant finde aus dem Film, es gab ja den Arzt im Krankenhaus, in einem öffentlichen Krankenhaus, der sich diesen ganzen Fällen angenommen hat. Das waren ja bestimmt schon über 100, vielleicht sogar 1000 Fälle, die der untersucht hat. Was ist nach einer Weile mit diesem Arzt, der in einem öffentlichen Krankenhaus gearbeitet hat, passiert?
Ja, also das ist eben unser der Jesper Mielsen, das ist der Arzt, der eigentlich gemeinsam mit einer Ärztin das ganz am Anfang entdeckt hat, der die Fälle gesammelt hat, der eben auch die EMA alarmiert hat. Und da wurden dann rasch, gab es dann von 70 Fällen rasch einen Massenzulauf. Ja. Es wurden dann von den Behörden in Dänemark eigene HPV-Zentren eingerichtet. Und es gab dann eben, also zu dem Zeitpunkt, wo ich begonnen habe mit dem Film, hat er schon um die 700 Fälle von betroffenen Frauen untersucht gehabt. Insgesamt gab es eben mehrere tausend Fälle in Dänemark. Und was sich entwickelt hat, war, dass die Behörde mehr oder weniger, also der Leiter der Behörde, der das damals ermöglicht hat, der auch die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, alarmiert hat, wurde mehr oder weniger abgesetzt. Es gab hier von Seiten der Behörde den Versuch, das Ganze wieder zu normalisieren, weil eben die Impfquote in Dänemark von 80% auf 15% gesunken ist. Und es gab hier einen ganz massiven Druck auch auf Jesper Mielsen. Es wurde dann auch sein Zentrum geschlossen. Der musste dann eben eine Privatklinik eröffnen, die er gar nicht machen wollte, weil eben, wie er sagt, Dänemark ein hervorragendes Gesundheitssystem hat. Aber dieses Beispiel, das eben dem Jesper Mielsen passiert ist, und das war rundherum, konnte man das sehen. Also es ist auch auf Länder wie Dänemark oder auch Japan ein ganz starker internationaler Druck ausgeübt worden. Also es ist hier ist so ein richtiges, ein Hotspot des Lobbyismus dann entstanden, wo eben massiv Politiker auch angegriffen wurden, dass sie schuld sind, dass junge Frauen Krebs bekommen, wenn sie eben hier die Impfung unterbinden oder hier zur besonderen Vorsicht raten. Ja. Also es wurde hier ganz massiv eben Lobbying betrieben, auch mit Hilfe der Medien. Und ja, also es ist ein eigenartiges Phänomen passiert beim ganzen Film, also dass mir jetzt im Nachhinein merkt man schon, dass da Methode dahinter war, aber als ich begonnen habe, den Film zu machen, das war 2016, da habe ich mit lauter Experten gearbeitet. Also es ist ja im ganzen Film, gibt es ja keinen einzigen deklarierten Impfgegner. Alle Wissenschaftler, die mit denen ich gesprochen habe, sind ganz normale, also haben einen normalen Zugang zu Impfungen. Die haben dann eben begonnen, sich damit auseinanderzusetzen, haben eben so wie der Jesper Mielsen plötzlich einzelne Impfungen in Frage gestellt. Und der hat dann eben hier seinen Job verloren an der Klinik. Zum Beispiel auch ein Däne, Peter Götze, der war zu dem damaligen Zeitpunkt, also das war extrem spannend. Ich war bei ihm, um ihn zu interviewen, im Cochrane Center. Peter Götze ist ja ein weltbekannter Wissenschaftler, der vor ungefähr 20 Jahren gemeinsam mit anderen das Cochrane-Institut gegründet hat. Das war gedacht eben als unabhängiges Zentrum, unabhängig von der Pharmaindustrie, ein Wissenschaftsverband, der sich der evidenzbasierten Medizin widmet und hier sozusagen abseits der gekauften Berichterstattung objektive Berichte veröffentlicht. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn treffen wollte im Büro, da hatte er sich vorher schon kritisch geäußert, eben auch zur HPV-Impfung. Und plötzlich war der abgesägt. Den haben sie rausgeschmissen aus dem Vorstand. Der hat seinen Job verloren. Also, und mir wurde dann gesagt, ja, Sie können das Interview nicht machen. Der ist heute nicht mehr hier, denn der hat Hausverbot. Ja. Und wir mussten dann zu ihm nach Hause und dort das Interview mit ihm machen. Und es war natürlich dann auch ein besonders spannendes Interview, nicht? Weil er natürlich sich keiner Schuld bewusst war, sich kein Vergehen begangen hat, sich an das gehalten hat, was eigentlich die Cochrane-Richtlinien sind. Ja? Aber man hat dann eben auch gesehen, dass auch Cochrane hier mit der Zeit geht. Ja? Cochrane hat dann auch Förderungen bekommen von der Bill and Melinda Gates Foundation, hat hier auch versucht, eben immer kommerzieller, zugänglicher zu werden, nicht mehr so bösartig hier die Evidenz in den Vordergrund zu stellen. Also es gab hier auch Tendenzen, die er dann angeprangert hat und die ihm dann von der eigenen Organisation nicht verziehen wurden.
Das hört sich ja für mich wie ein Kriminalroman an oder wie ein Thriller, wo eine Organisation mit guten Absichten unterwandert wird, um gewisse Resultate dann zu liefern.
Eben, ja.
Also haben wir eine ähnliche Situation bei der EMA, bei der Europäischen Behörde?
Ja, also das ist sowieso also eines meiner Hauptanliegen, ja, ist zu zeigen, wie gehen wir mit Wissenschaft um? Was macht die Gesellschaft? Das ist ja nicht erst seit gestern oder seit kurzem, seit dem Gardasil, sondern wir haben irgendwann begonnen damit, dass wir die Arzneimittelbehörden, aber auch zum Beispiel internationale Gesundheitsbehörden wie die WHO, dass die zum Verkauf freigegeben werden. Ja? Also die Gesundheitspolitik hat mehr oder weniger als eine großartige Idee empfunden, dass man sagt, ja, die sind alle furchtbar teuer, diese hochqualifizierten Beamten. Wenn uns die Industrie anbietet, dass sie die zahlt, bitte, das ist auch ein großartiges Geschäft. Ja? Nur hat man halt nicht damit gerechnet, dass natürlich diese Behörde dann auch die Hand, die sie füttert, nicht mehr beißt. Ja? Und man hat eben jetzt, wir zahlen jetzt eben die Behörden nicht mehr so, weil die eben zum Großteil eben von der Industrie bezahlt werden. Aber dafür haben wir wahrscheinlich Unmengen von unnötigen Arzneimitteln, Unmengen von überhöhten Preisen, die wir über die Steuern zahlen. Also wir haben hier ein System einreißen lassen, das sich ja nicht nur auf die Arzneimittelbehörden bezieht, sondern generell eben auf die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist ja immer mehr im Stich gelassen worden. Sie sind ja in private Partnerschaften getrieben worden. Ein Universitätsprofessor wird ja heute nicht mehr ausgesucht, nachdem was der für eine akademische oder wissenschaftliche Leistung hat, wie genial er ist oder sie ist, sondern die werden nach dem ausgesucht, welche Wirtschaftsbeziehungen sie haben. Ja? Ein Universitätsprofessor ist ein Manager in einem Betrieb, der hauptsächlich eben Budgets einwerben muss. Ja? Der muss schauen muss, dass eben der Betrieb rennt und dass hier eben das Fördergeld reinkommt. Und natürlich, wenn ich die Wissenschaft komplett in die Hand der Industrie treibe, dann habe ich das Resultat, dass ich dann eben Auftragswissenschaft bestellen kann und dass Wissenschaft immer mehr zur Prostitution wird, zum Gunstgewerbe. Ja? Also wir haben hier ein ganz schlimmes System, das weder unsere Zulassungsbehörden, unsere internationalen Gesundheitsbehörden, noch die Wissenschaft überhaupt noch irgendetwas mit Objektivität am Hut hat, sondern es geht nur noch darum, eben hier eben die Auftraggeber zufriedenzustellen und das zu tun, was eben den meisten Profit gibt für die, die mich bezahlen.
Das muss man erstmal sacken lassen. Also im Prinzip können wir jetzt erstmal 5 Minuten Pause machen, um das Ganze zu verdauen. Also wer das noch nicht wusste, ich glaube, der ist jetzt gerade schockiert. Der soll das natürlich auch bitte selber nachprüfen, weil uns soll bitte keiner glauben, sondern jeder soll das selber nachprüfen. Ich glaube, wir könnten stundenlang in jede Richtung gehen, was da alles abgeht. Das ist spektakulär und leider sehr, sehr traurig. Ich habe, um wieder auf Ihren Film zu kommen, ich habe da auch drin gesehen, dass Sie auch einen spanischen Forscher begleitet haben, der an Schafen, in Anführungszeichen, witzige Tierart in dem Fall, der an Schafen geschaut hat, was machen denn eigentlich diese Impfungen, die Aluminium enthalten, mit den Tieren? Was passiert da? Also da gab es 3 Gruppen. Was hat er da genau gemacht?
Ja, das war eine hochspannende Sache, weil im Prinzip ist es ja so, dass man annehmen würde, wenn ich jetzt, also Aluminium zusätze, gibt es seit 100 Jahren. Ja? Also die wurden ungefähr in den Mitte der 20er Jahre des wurden die erstmals eingesetzt bei Diphtherie, Tetanus-Impfstoffen und seitdem hat das niemand mehr hinterfragt. Also wenn man jetzt suchen würde, ja, wo gibt's die Sicherheitsbelege dafür? Ja, wo gibt's die Wirkbelege? Man hat ja nicht einmal verstanden, wie das wirkt. Man wusste nur, wenn ich kein Aluminium reingebe, dann funktioniert die Impfung nicht. Und insofern ist es ein absolutes Armutszeugnis, dass es kaum Studien gibt, die die Sicherheit und Wirksamkeit von Aluminiumverbindungen in Impfungen auch tatsächlich belegen, untersuchen. Ja. Versuchen wir mal, dieses Dirty Little Secret, wie es hieß, zu lüften. Und da war ich eben sehr froh, als ich den Spanier kennengelernt habe auf einer Konferenz. Und er hat dort eben angekündigt, dass er das vorhat mit den Schafen. Und ich habe ihn gebeten, so wie bei dem ganzen Film, also ich habe gesagt, er wusste nicht, was rauskommt, ich wusste nicht, was rauskommt, lass mich dabei sein. Ja? Und dann sind wir eben mehrfach nach Saragossa gefahren, immer wenn es irgendwelche besonderen Dinge gab. Und der hat eben 3 Gruppen von Schafen gehabt. Die eine Gruppe wurde nach dem Impfplan geimpft. Also zusätzlich gab es dann auch noch diese Blauzungenimpfung, die war damals gerade sehr spektakulär, weil sie eben eine Zwangsimpfung war, die von der Europäischen Union zur Verhinderung der Blauzungenkrankheit umgesetzt worden ist. Und da gab es ganz viele Berichte auch, und das war der Anlass auch für diese Studie von dem Tierarzt. Also er ist Pathologieprofessor an der Veterinärmedizinischen Universität. Noch immer, also das ist der einzige von meinen Wissenschaftlern, der seinen Job nicht verloren hat, weil er eben pragmatisiert ist. Und der hat diese Studie auch von der EU gefördert bekommen. Offenbar sieht man da nicht so genau hin im Bereich der Tierimpfstoffe. Also das ist eine ganz normale, öffentlich geförderte Studie, die wir da begleitet haben. Und da hat man eben etwas weniger als 100 Tiere waren es, in 3 Gruppen über etwas mehr als ein Jahr begleitet und geschaut, was da passiert. Und ich kann mich nur erinnern, einmal ruft er an und sagt, es ist etwas ganz Eigenartiges, ich soll sofort nach Saragossa kommen, weil die Tiere sich so seltsam verhalten. Sage ich, was meinen Sie damit oder was meinst du damit? Sie sind die Schafe sind eben verteilt bei mehreren Bauern und eben hat er Anrufe bekommen, dass die Tiere im Verhalten sich so unterscheiden. Also die Tiere, die in der Impfgruppe waren, hatten das rote Halsband und die mit Salzwasser Placebo geimpft worden sind, hatten das grüne Halsband. Und dann gab es noch eine 3. Gruppe, die hatte ein gelbes, die wurden nur mit Aluminium geimpft. Aber am auffälligsten waren die Roten und die haben dann zum Beispiel keine Angst mehr gehabt vor dem Bauer selbst, sind nicht mehr weggelaufen, manche Tiere, sind die ganze Zeit nur mehr am Draht gewesen und haben den Draht gekaut, also völlig absurdes Verhalten, haben bei den anderen Tiere begonnen, denen die Wolle auszurupfen, also richtig seltsames Verhalten. Und wir sind dann hingefahren und haben das eben auch gefilmt. Und dann gab es einen Verhaltensbiologen, der sich dann, da haben sie dann so 24-Stunden-Kameras installiert, weil ein Teil der Tiere eben im Stall war, im Gehege. Und man hat das Verhalten der Tiere eben aufgezeichnet. Und der hat dann immer so Striche gemacht für jedes Mal, wo die Tiere raufen oder wo die Tiere Zuneigung zeigen zueinander oder stereotypes Verhalten zeigen, dass sie zum Beispiel nur mit dem Körper nach vorn und nach hinten wippen oder nur an irgendetwas kauen die ganze Zeit. Und da hat man eben gesehen, dass die roten Tiere, also die geimpften Tiere, Verhaltensänderungen zeigen, massive, ja, dass sie viel mehr Aggression haben, dass sie viel mehr stereotypes Verhalten haben, dass sie auch, es wurde dann auch gezeigt, dass sie viel mehr Stresshormone im Organismus haben und dass sie viel weniger Zuneigungsverhalten zeigen zueinander. Und die grünen Tiere, also die ungeimpften Tiere, die hatten ein ganz normales, schafähnliches Verhalten. Da wurde nicht gebissen, ja, da wurde keine Wolle ausgerissen. Und er hat, also Professor hat dann gesagt, es ist eine Botschaft, die ich mir nicht vorstellen konnte, aber ich muss jetzt auf die Kongresse gehen und dort eben erzählen, Impfen verändert das Verhalten. Also zumindest bei Schafen. Also das ist eine Botschaft, die dann auch ganz schön eingeschlagen hat, und zwar so eingeschlagen hat, dass ihm gleich seine Studie zurückgezogen wurde. Ja, also
ihm wurde die Studie zurückgezogen.
Ja, genau. Also man hat ihn dann mit irgendwelchen Argumenten bombardiert. Die wurde aber schon angenommen gewesen und wurde dann eben aufgrund von Beschwerden, von anonymen Beschwerden, ja, wurde die dann so in Zweifel gezogen, und es wurde alles nochmal aufgerollt. Und es wurden statistisch im Nachhinein irgendwelche Forderungen gestellt oder irgendwelche Behauptungen. Und es wurde ihm dann gesagt, sie ziehen die Studie zurück. Ja. Also die haben ja alle in diesen angesehenen Journals, stehen dann natürlich auch unter Beobachtung. Und alle haben offenbar fürchterliche Angst davor, dass so ein zweiter Fall Wakefield passiert. So wie es eben mit dem bekannten Forscher passiert ist, der die Masernimpfung als mögliche Ursache für Autismus genannt hat. Und hier schrillen natürlich überall die Alarmglocken. Und sobald irgendetwas publiziert wird, das eben das Ansehen der Impfungen gefährdet, gibt sofort heftigste Bemühungen, das sofort wieder zu löschen und hier alles auf den Stand von zuvor zu bringen. Ja? Also hier alles niederzumachen, was einen zweiten Fall Wakefield auslösen könnte.
Sie sind ja auch extra dann auch nochmal nach England gereist und haben dort eine andere Forschergruppe gesprochen, die auch nochmal ganz konkret Gardasil unter die Lupe genommen haben und da nochmal explizit die Aluminiumverbindung. Was ist denn so anders an den Aluminiumverbindungen in Gardasil im Vergleich vielleicht zu vorigen Aluminiumsalzen?
Ja, also das ist auch einer der spannendsten Dinge. Also das ist etwas, wo ich mir gedacht habe, also das war auch einer der Gründe, warum ich diesen Film unbedingt machen wollte. Es gibt ja zum Thema Aluminiumverbindungen, wie ich schon gesagt habe, relativ wenig. Man weiß wenig darüber, wie die funktionieren. Man weiß wenig darüber, was sie an Sicherheitsproblemen machen, wie die interagieren mit dem Immunsystem. Man weiß nur, dass sie das Immunsystem aufregen, dass sie das Immunsystem alarmieren. Und da hatte ich eben im ersten Aluminiumfilm hatte ich schon eine Forschergruppe von England, den Mr. Aluminium, den Christopher Exley, als meinen Hauptprotagonisten, der seit 30 Jahren Aluminiumforschung betreibt, international in der Wissenschaftscommunity eben als Mr. Aluminium gilt, weil er hunderte von Studien zu diesem Thema in hochrangigen Journalen veröffentlicht hat. Und den haben sie übrigens auch rausgeschmissen. Also das ist jetzt eine ganz neue Sache. Also der, also dem haben sie alle Forschungsgelder abgedreht. Und dann haben sie auch noch verhindert, dass er eben über private Zuschüsse seine Forschung weiterfinanzieren kann. Also das, mit ihm bin ich jetzt auch in Kontakt gewesen vor kurzem. Also er ist, steht noch immer unter Schock. Ja, also das, also hier gab es eben auch, also er ist ja überhaupt kein Impfgegner oder irgendwas, nur entfernt in diese Richtung. Und er ist auch in Bezug auf Aluminium, sagt er, ja, man muss halt Aluminium verstehen und möglicherweise kann man das auch künftig weiter einsetzen bei Impfstoffen, nur müsste man die halt einmal richtig sozusagen auf ihre Sicherheit überprüfen und vielleicht gibt es ja auch Adjuvantien, ja, die besser geeignet sind oder die eben keine Nebenwirkungen machen. Und da gab es eben die Entdeckung, dass Merck nicht die normalen Aluminium-Adjuvantien verwendet hat bei Gardasil, sondern eine eigenartige Mischung aus den beiden, die es bis jetzt gegeben hat, Aluminiumhydroxid, Aluminiumphosphat, das wurde irgendwie zusammengemischt und dann auch noch eine Schwefelgruppe dazu getan. Ja. Das Ganze ist dann so eine, das nennt sich amorphes Aluminiumhydroxyphosphatsulfat. Ja. Das ist eine Mischung, die Merck selbst erfunden hat und wo sie eben in ihren Studienberichten beschreiben, dass das eine besonders starke Wirkung hat, eben auf die Bildung von Antikörpern, dass das offenbar sehr potent ist und sozusagen, also übersetzt heißt das, es alarmiert das Immunsystem, es macht es noch aggressiver als das Aluminiumhydroxid oder Aluminiumphosphat allein gekonnt hat, hätte. Ja. Und die haben das eben auch publiziert, haben das gezeigt. Chris Exley hat vorhin schon gesagt, auch schon publiziert, dass es eben ein wissenschaftlicher Fehler ist, wenn man eine Impfung gegen ein Placebo vergleicht, wo ebenfalls wieder Aluminium drinnen ist.
Das müssen Sie nochmal ganz, ganz deutlich erklären, weil Normalsterblicher geht davon aus, Placebo heißt Natriumchlorid, sprich Kochsalzlösung. Ja, nur was ist da genau passiert? Wir hatten einmal das Antigen plus Aluminium und dann in der Placebo-Gruppe hatten wir Aluminium ohne das Antigen. Ist das so korrekt?
Genau, also bei Gardasil gab es nur eine ganz kleine Gruppe. Also das war wahrscheinlich auch aus Gründen, dass sie sagen können, sie haben Kochsalz verwendet. Aber das betraf ungefähr nur 5% der Teilnehmer, die dann auch ein tatsächliches Salzwasser-Placebo bekommen haben. Und ohne dass die Studienteilnehmer das gewusst haben, also wir haben auch Studienteilnehmer aufgetrieben, die bei diesen Zulassungsstudien angeworben worden sind. Also das waren junge Studentinnen, denen wurden, also die haben bekommen 40, 50 Euro, ja, und dafür haben die dann teilgenommen an der Studie und haben nicht gewusst, eben zum Beispiel eine, die wir da gefunden haben, die dann auch gesundheitlich geschädigt war. Die hat eben erzählt, dass sie noch nie Aludeo vertragen hat, ja, dass sie Hautausschläge bekommt, dass sie Probleme damit hat. Und wenn sie gewusst hätte, dass da Aluminium drinnen ist in der Impfung oder im Placebo, hätte sie an dieser Studie nicht teilgenommen. Ja. Es wurde ihnen aber gesagt, na, also das Wort Aluminium wurde nicht einmal erwähnt. Dass es sich dann auch noch um eine spezielle, neu erfundene Aluverbindung handelt in der Impfung und dass die nicht nur in der Impfung eingesetzt wurde, sondern auch in der Placebo-Gruppe. Also das war noch dann ein völliger Wahnsinn.
Wobei sie wusste ja wahrscheinlich gar nicht, ob sie jetzt in der Placebo-Gruppe ist oder ob sie in der Impfgruppe ist. Das wusste sie ja wahrscheinlich gar nicht.
Das wusste sie nicht, nein. Ja. Aber es wurde überhaupt das Thema Aluminium niemals verwendet. Ach, ja.
Selbst bei dem Aufklärungsgespräch, wo es hieß, ja, entweder bekommst du halt Placebo oder die eigentliche Impfung, selbst da kam das Wort Aluminium nicht vor?
Es kam nicht vor und die Teilnehmer wurden auch aktiv belogen. Also sie hat uns gezeigt, die Broschüre, die sie bekommen hat, da steht eben, dass in der Placebo-Gruppe, also falls man in die Placebo-Gruppe gelost wird, Saltwand drinnen ist. Also Saltwand ist, in dem Fall war das in Dänemark, das dänische Wort für Salzwasser. Das heißt, die haben die aktiv belogen. Ja. Und jetzt hat diese Frau, die wir da eben zeigen im Film, porträtieren, die hatte eben massive Probleme. Die hat zum Beispiel auch einen Tumor an der Hypophyse bekommen, so wie die, also wahrscheinlich, vielleicht war es auch nur eine Entzündung, aber nur unter Anführungszeichen. Ne. Das muss ja dann auch operiert werden. Sie hat massivste gesundheitliche Probleme gehabt und dann sagt man ihr am Schluss, ja, das kann aber nicht von der Impfung sein, weil du warst ja in der Placebo-Gruppe. Und sie hat eben sogar selbst Gesundheitswissenschaften studiert, einfach auch nur deswegen, weil sie wissen auch wollte, was mit ihr passiert ist, was mit ihr los ist. Ja. Und natürlich weiß sie als solche, dass ein Salzwasser-Placebo keine Nebenwirkungen machen kann. Ja, dass da allerdings diese neuartige Aluminiumverbindung drinnen war, das wusste sie nicht. Also insofern hat man sie dann noch einmal dreimal mit Gardasil geimpft, weil sie eben gesagt haben, ja, von der Impfung kann es nicht sein, weil du hast ja Salzwasser bekommen. Und dann hat sich dann was geschehen mit ihrer Gesundheit. Also seitdem laboriert sie und das ist jetzt eben 20 Jahre her.
Was hat sich da genau bei den Patienten höchstwahrscheinlich gebildet? Was ist dort entstanden bei diesen Frauen? Da gab es ja auch eine Untersuchung mit drei verschiedenen Autoantikörpern. Ist das korrekt?
Ja, also es gab eben von Anfang an, war das eine der Thesen von Jesper Mehlsen, der ist ja in diese Richtung, ist ja auch seine wissenschaftliche Ausrichtung ging Richtung autonomes Nervensystem und mögliche Interaktionen mit dem Immunsystem. Was macht Autoimmunreaktionen? Und er hat sich da ganz tief eben in die wissenschaftliche Literatur hinein versetzt und hat dann eben auch mit amerikanischen Forschern Kontakt aufgenommen, die ihm eben geschildert haben, dass es eben bestimmte Art neuer Autoantikörper gibt, die hier möglicherweise eine Rolle spielen. Und in die Richtung haben sie dann eben weiter geforscht. Also das war, weil eben natürlich bei ihm auch der Herzenswunsch war, seiner Karriere und auch nach den vielen Hunderten von Begegnungen, die er hatte mit den Frauen, mit den jungen Mädchen, dass er die aus dem Bett rausbringt, dass er möchte, dass die geheilt werden, dass die wieder normal zur Schule oder auf die Arbeit gehen können. Ja, und jetzt ist natürlich der Forschungsansatz derjenige, wenn es Autoantikörper gibt, muss man die aus dem Körper herausbringen. Und in die Richtung geht eben ein möglicher Heilungsansatz. Und das zeigen wir eben im Film, wie versucht wird eben in die Richtung. Aber es ist natürlich auch hier wieder das Problem, dass wenn die Behörde nicht anerkennt, dass es überhaupt ein Problem gibt mit dieser Impfung, dann gibt es natürlich auch keinen Bedarf an einer Heilung. Ja? Weil wenn ich alles ignoriere und sage, ja, diese Hunderten von Patientinnen in Dänemark, die haben alle psychosomatische Probleme oder die wollen nicht zur Schule gehen, die liegen absichtlich seit Jahren im Bett. Also so wird ja argumentiert. Ja. Also es spielt sich alles im Kopf ab. Die müssen zu Dutzenden von Ärzten gehen. Alle haben irgendwelche anderen Theorien. Also es ist unfassbar. Ja. Und so verhindere ich natürlich auch, dass ein Heilungsversuch wissenschaftlich, dass hier eine Studie auch finanziert wird von den Behörden oder von den öffentlichen Geldern.
Und Gardasil wird immer noch verimpft?
Ja, also Gardasil gilt ja als super Erfolg. Also
finanzieller Erfolg.
Ja, und es wird auch überall vermittelt, dass Gardasil dazu beigetragen hat, dass eben dieser Krebs eben immer weniger wird und dass Gardasil hier die Erwartungen erfüllt hat. Tatsächlich ist es so, dass eben, wie ich am Anfang gesagt habe, eben diese Krebsvorsorge, diese Früherkennung, also dass dieser Krebs sich auch ohne Gardasil immer mehr und mehr zurückentwickelt hätte. Also offenbar haben sich diese HPV-Impfstoffe hier auf einen Trend draufgesetzt und es wird jetzt behauptet, dass sie die eigentlichen sozusagen Auslöser sind für den Trend. Diesen Trend gab es aber schon seit 20, 30 Jahren. Ja, also es ist so eine Art parasitäre Wissenschaft, also Dinge einfach zu übernehmen, günstige Trends dann für sich selbst auszugeben. Ja, und also Gardasil ist nach dem Pneumokokken ist es der zweitgrößte Megaseller, also mit Umsätzen mit Milliardenumsätzen. Ja, also hier hat Merck wirklich sozusagen das erreicht, was sie wollten, dass sie eben ihren Konzern sozusagen wieder auf die Beine stellen mit Hilfe dieses Mittels. Also mittlerweile haben sie ja noch andere, auch noch andere Mittel, auch in Bezug auf Corona.
Jetzt vorsichtig rhetorische Frage. Wenn jetzt so Institute wie das Cochrane-Institut, Behörden wie die EMA unterwandert sind mit Lobbyisten, wer sorgt dann noch für Sicherheit in der Medizin?
Ja, also dafür fühlt sich niemand zuständig. Ja, also wir haben ein sehr vorsichtiges Paul-Ehrlich-Institut. Das Paul-Ehrlich-Institut macht eine sehr, ja, also generell kann man eben sagen, dass Deutschland wissenschaftlich eher eine Bananenrepublik ist, was eben zum Beispiel die Erfassung von Daten betrifft. Das sieht man ja jetzt auch wieder im Zuge der Covid-Problematik. Also wir wissen nicht, was mit den Leuten passiert, die geimpft werden. Also es gibt, wir wissen überhaupt nicht, wenn alles, was nach der Impfung passiert, ist mehr oder weniger eine Blackbox. Ja? Also das wird nicht erfasst. Also da gab es einmal vom Robert-Koch-Institut vor einigen Jahren einen ernst gemeinten Versuch, eben zu schauen, ob plötzlicher Kindstod etwas mit den Babyimpfungen zu tun hat. Und es war die sogenannte Token-Studie. Und die habe ich mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, weil eben damals eben auch Diskussionen waren über einen der 6-fach Impfstoffe, dass der möglicherweise plötzlichen Kindstod mitverursacht. Was passierte dann? Sie haben die Studie beendet und es ist nichts veröffentlicht worden. Ich habe dort mehrfach angerufen, habe mich ständig, ja, das gibt noch Probleme und so. Nach 2 Jahren ist es dann endlich, 2 Jahre nachdem Sie angekündigt haben, dass es veröffentlicht wird, ist es dann endlich passiert. Und es kam raus, eben offiziell, dass Impfungen natürlich nichts zu tun haben mit dem plötzlichen Kindstod. Und ich habe mir dann eben dieses Hintergrundbericht angesehen und bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Also erstens einmal hat das Robert-Koch-Institut etwas gemacht, wo du dir an den Kopf greifst. Ja? Also diese Studie hat 2 Millionen Euro gekostet. Deutschland gibt insgesamt für Babyimpfstoffe pro Jahr ungefähr 1 Milliarde aus. Das heißt, diese 2 Millionen Euro, die wären ein Bruchteil davon gewesen, um zu schauen, ob das Ganze sicher ist. Was machen die? Sie betteln die Hersteller der beiden unter Verdacht stehenden Impfstoffe an, ob sie ihnen die 2 Millionen Euro geben. Ja. Dann haben sie einen Riesenvertrag gemacht, also der ist dann ausgehoben worden gerichtlich. Da steht eben drinnen, dass die Impfstoffhersteller verlangen, dass das Robert-Koch-Institut nichts veröffentlichen darf, ohne dass sie ihren Sanktus geben, dass bei jeder aufgetretenen wissenschaftlichen Frage die Industrie ein Statement abgeben muss. Und das war wahrscheinlich der Grund, warum das Ganze nachher zwei Jahre Verspätung gehabt hat. Aber wenn du dir die Daten angeschaut hast, hast du gesehen, dass also im Zeitraum von 3 Tagen nach der Impfung hier massive, also massive Alarmzeichen aufgetreten sind, die dann einfach mit Hilfe wahrscheinlich auch der Industrie sich aufgelöst haben. Also ich habe hier auf meinem Blog, also wenn man meine Webseite anschaut, bertegartner.com, da gibt es dann auch einen Blog und da habe ich das im Detail beschrieben, wenn das jemand interessiert, weil das hier zu weit führen würde. Ja. Aber es zeigt eben, wie hier die Behörden gezwungen sind oder irgendwie selbst sich das auferlegen, dass sie ja nicht der Industrie hier irgendeinen Schaden zufügen und im Prinzip eigentlich mit der Industrie im Bett liegen. Ja. Das ist das Problem. Also wir haben das Paul-Ehrlich-Institut, das eigentlich seine Hauptverantwortung darin hat, dass für die Bevölkerung geschaut wird, dass hier die Impfstoffe sicher sind und speziell eben bei denen, die kaum ein Risiko haben, bei den gesunden Menschen angewendet werden. Also es ist ja keine Krebschemotherapie, die ich da bei einem Todkranken anwende. Das sind ja Impfungen, sind ja Arzneimittel, Eingriffe ins Immunsystem bei zumeist vollständig gesunden Menschen. Ja, und da muss ich doch alles tun, damit hier auf jeden Fall die Menschen nachher genauso gesund sind, wie sie vorher waren, vor dem Impftermin. Also ich sehe hier überhaupt keinerlei Veranlassung, dass man hier nachlässig ist, dass man hier sagt, okay, wird schon nichts passieren oder so etwas. Also hier sehe ich die Behörden absolut in der Verantwortung und ich verzeihe es auch nicht, dass hier geschludert wird, dass hier gesagt wird, ja, wisst man nicht oder so. Also das Besondere, was ich eben bei der Token-Studie, was man auch gesehen hat, damals schon, war, dass die nicht einmal gewusst haben, wenn die verstorben sind, wussten sie nicht, ob die geimpft worden sind oder nicht geimpft worden sind. Das heißt, sie mussten alle Verstorbenen anrufen und mussten dann die Eltern der verstorbenen Kinder bitten, dass sie den Impfpass suchen und ihnen ein 20-seitiges Formular ausfüllen. Und die Eltern haben natürlich in dieser Trauer und in dieser Phase anderes zu tun gehabt, als hier Bürokratiekram zu machen. Und es gab eben, also die meisten Eltern haben die Mitarbeit verweigert. Und von dem her sieht man einmal, also in Dänemark oder in Schweden oder in Ländern mit einem funktionierenden Wissenschaftssystem, mit einem halbwegs funktionierenden, kann man das auf Knopfdruck, könnte man das ermitteln und schauen, was passiert mit denen gesundheitlich. Ja. Aber in Deutschland gab es da eben Bedenken. Man sagt ja, Datenschutz und solche Sachen. In Dänemark und in Schweden gibt es auch einen Datenschutz. Ja. Es ist nichts anderes als eine Ausrede für Untätigkeit, die wir hier haben und Schlamperei.
Gibt's da, ist das vielleicht sogar System dieser Dilettantismus?
Ja, klar. Also ich habe einmal in Österreich mit einer ehemaligen Gesundheitsministerin gesprochen und da ging es um die Frage, also es ist jetzt ein anderes Thema, nicht, aber es ging eben darum, soll die Öffentlichkeit erfahren, wer auf Intensivstationen liegt. Also das war jetzt eine Diskussion, die ich geführt habe in Bezug auf eine Recherche bei Corona. Ja. Weil es eben zum Beispiel in Wien wusste ich aus Quellen, dass eben erstens einmal, dass zwei Gruppen auf Intensivstationen liegen. Das eine sind eben multimorbide alte Menschen, die sozusagen am Lebensende vorher schon gestanden sind. Und das zweite waren eben übergewichtige Diabetiker. Das war eine der Informationen, die ich bekommen habe. Und dann habe ich das mit dieser Politikerin besprochen und sie hat gesagt, das mag so sein, ja, aber ich würde auch keine Informationen an die Öffentlichkeit geben. Aber ich meine, auf der anderen Seite, wenn du das nicht einmal erhebst, also wenn du keine Informationen hast, weder was jetzt zum Beispiel, wenn du weißt, welche Risikogruppen besonders gefährdet sind, dass sie auf die Intensivstation kommen, dann kann ich ja auch Informationspolitik machen, die in diese Richtung gehen. Dann kann ich sagen, du bist da übergewichtiger Diabetiker, Für dich wäre möglicherweise eine Corona-Impfung hilfreich, weil du zur Hauptrisikogruppe gehörst. Also man kann, wenn man Bescheid weiß über bestimmte Dinge, auch zielgerichtet intervenieren. Und sie hat eben gesagt, nein, also wir, also in, die Politikerin, ja, wir wissen das eh oder wir wissen das nicht, aber wir wollen auf jeden Fall nicht, dass da irgendwie herumspekuliert wird. Je mehr wir Daten öffentlich machen, desto mehr sieht man uns sozusagen in die Karten. Und das ist offenbar auch beim Thema Impfen das Problem, dass hier versucht wird, auch sich nicht in die Karten schauen zu lassen und dass man sozusagen hofft, dass man auf der guten Seite ist und dass man eh das Beste macht, aber dass man auch nicht möchte, dass irgendjemand diese Käseglocke jetzt öffnet, weil es möglicherweise darunter stinken könnte.
Also die Käseglocke bei den Deos zum Beispiel oder auch bei anderen Kosmetikprodukten haben Sie angehoben und haben das Thema quasi aufgearbeitet und anscheinend auch erfolgreich dafür gesorgt, dass das besser geworden ist. Wie sehen Sie die Chancen, dass wir das beim Thema Impfen auch hinbekommen?
Ja, es hat ja zum Beispiel beim Thema Brustkrebs gab es dann Statistiken in den letzten Jahren, dass es einen ganz starken Rückgang gab bei Brustkrebs, also das ist ja jetzt auch schon wieder über 10 Jahre her. Und vielleicht ist ja ein Teil davon eben auf das zurückzuführen. Das kannst du natürlich, ist immer schwierig, hier Ursachenforschung zu machen. Ja. Aber beim Thema Impfungen gibt es ja alle möglichen Implementationen. Ja. Das ist ja noch 100-mal bedeutsamer als das Problem, das von Deos ausgeht. Weil, also ich habe vor kurzem mit einem bekannten Mediziner auch darüber gesprochen, der ein Buch dazu veröffentlicht hat. Im Interview sagte er zu mir, ja, also das Hauptproblem, das wir haben, sind eben die Krankheiten des Immunsystems. Wir haben also die Infektionskrankheiten werden immer weniger wahrscheinlich, das ist eh bekannt. Wir haben einen ganz starken Trend Richtung chronische Erkrankungen und diese neuen Erkrankungen, Allergien, Autoimmunerkrankungen, Entwicklungsstörungen und so weiter, also alle diese Dinge, die haben alle mit einem entfesselten, überaggressiven Immunsystem zu tun. Auch viele Krebsfälle, also Krebsfälle, die mit dem Immunsystem zusammenhängen. Ja. Also da gibt es ja speziell bei Kinder, in der Kinderonkologie gibt es ja fast nur Krebsfälle, die mit dem Immunsystem zusammenhängen. Und wenn hier eine Leiche im Keller liegt, ja, wenn wir hier nicht vernünftig nachschauen und Ursachenforschung betreiben, das ist ein wirkliches Schwerverbrechen. Ja. Und also insofern, das Einzige, was ich versuche, ist eine öffentliche Diskussion herzustellen. Ich versuche eben hinzuschauen dort auch, wo es weh tut und zu zeigen, dass man dort hinschauen muss. Ja? Also ich lese jeden Tag Studien und ich habe wahrscheinlich, ich habe 10 Bücher geschrieben und tausende Studien gelesen. Ich weiß, wie schlecht die Forschung in Bezug auf Impfungen passiert ist. Ja. Ich weiß, wie viele bunte, dunkle Flecken, blinde Flecken es da gibt. Fast jede Impfstudie, die in einem bedeutenden Journal erscheint, beginnt mit einer Art Glaubensbekenntnis. Ja. Impfungen sind der größte Erfolg der Medizin und haben Millionen von Menschenleben gerettet. Ja. Also das sind alles Anzeichen. Also die Impfstoffforschung bezeichnet sich ja selber als Vaccinology. Ja. Und weiß nicht, mir erscheint das manchmal auch, dass diese Nähe zur Scientology, ja, dass das bezeichnend ist, dass wir hier ein Glaubensgebäude haben, dass sich hier rund um dieses Dogma, wir tun Gutes, eine Verduschungswissenschaft etabliert hat, wo eben ein Vogel, man sagt, ein Rabe zieht andere Raben an. Ja? Es gibt einen gewissen Wissenschaftlerschlag und der ist sehr häufig im Bereich des Impfwesens, die eben sozusagen sehr gerne auf Seite des Mainstreams sind. Die
Ist ja auch leicht.
Ja, es ist leicht. Man kann eine Karriere darauf aufbauen. Man kann, also allein wenn man sich die STIKO anschaut, ja, oder in Österreich ist dasselbe mit dem Impfgremium. Du hast hier nur Impflobbyisten drinnen. Menschen, die über ihr ganzes Leben lang ihre Karriere auf dem Ruf von Impfungen aufgebaut haben. Du hast keine kritischen Wissenschaftler drinnen. Du hast niemanden drinnen, der ein reiner Evidence-Based Experte ist und oder ein reiner Statistikexperte ist, der sich das vollkommen neutral anschaut. Es gibt ja nicht nur die finanziellen Interessenskonflikte, die möchte ich ja gar nicht unbedingt unterstellen. Es gibt ja noch genauso wesentlich sind die intellektuellen Interessenskonflikte. Wenn du hundertprozentig der Meinung bist, dass Impfungen das Nonplusultra sind, dann wirst du auch keine Fehler finden, ja? Also du siehst das, was du sehen willst. Im Bereich der Wissenschaft ist das einer der größten Verfälschungsgefahren, die gehen davon aus, dass der Forscher das sieht, was er sehen will. Ja? Und wenn du hier niemanden hast, der gegen den Strich bürstet und auch nur neue Mitglieder in die STIKO aufgenommen werden, die von den anderen empfohlen werden, die sich schon seit 20 Jahren für die Impfungen aussprechen und noch nie ein kritisches Wort gesagt haben, dann wirst du hier auch nie eine objektive Bewertungskommission haben oder jemand, der mal schaut, dass es eine tatsächlich staatlich finanzierte, objektive Untersuchung gibt in Bezug auf die Sicherheit und Unsicherheit von Impfungen.
Was motiviert Sie, sich für eine Gruppe einzusetzen, die gar keine Lobby hat, nämlich die Patienten und die Impfgeschädigten?
Ja, also ich bin Medizinjournalist und Wissenschaftsjournalist, weil ich eben, also ich habe auch eine Ausbildung gemacht in Bezug auf evidenzbasierte Medizin. Also ich habe die Grundlagen, ich bin kein Epidemiologe oder so etwas, ja, aber die Grundlagen erlernt und ich möchte dazu beitragen und ich sehe das auch als Aufgabe des Journalismus, dass wir eben gegen den Strich bürsten, dass wir Dinge klar machen, dass wir zeigen, hier muss näher hingeschaut werden. Ich habe mal mit einer Professorin in den USA ein längeres Gespräch geführt und da ging es eben auch, die war eine Leiterin der Zulassungsstudien für die HPV. Und ich habe sie gefragt, warum sie unter diesen Bedingungen, also die ich vorhin erklärt habe, überhaupt die Studie übernommen hat. Hat sie gesagt, naja, man hat mir gesagt, entweder du machst das oder sie nehmen jemand anderen. Und dann hat sie etwas ganz Wichtiges gesagt. Sie hat gesagt, es gibt so eine Blindheit im Wissenschaftsbereich und so eine Angepasstheit. Und die einzige Chance, die sie haben im Wissenschaftsbereich ist, dass es eben von Seite der Presse, von Seiten des Wissenschaftsjournalismus, dass Themen aufbereitet werden, dargestellt werden. Damit macht man dann auch im System jenen Mut, die natürlich auch diese Kritik äußern. Aber die trauen sich dann nicht oder sie werden overruled oder sie halten sich überhaupt zurück. Sie haben gesagt, es braucht eben von außen diese Mutmacher auch, damit sich im System etwas ändert. Also hier sehe ich meine Aufgabe. Ja. Ich sehe meine Aufgabe als jemand, der eine Öffentlichkeit herstellt und jemand, der auch kritischen Menschen Mut macht. Und natürlich möchte ich für die Leute, die betroffen sind, für die armen Frauen und Mädchen, am Beispiel eben die eben hier nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen können oder schwerste Einschränkungen haben, dass endlich Geld zur Verfügung gestellt wird in die Ursachenforschung, dass hier eben auch eine kritische Öffentlichkeit in der Wissenschaft auch informiert wird, die sagt, ja, wir haben da eine Idee und wir können da was machen. Und es gibt ja einige Ansätze, wo es eben, das zeige ich am Ende des Films auch, also ich will nicht jetzt schon alles verraten, aber es gibt auch Möglichkeiten, eben dass eben auch bei Autoimmunerkrankungen geholfen wird. Nur muss es eben hier auch die entsprechenden wissenschaftlichen Studien geben und das muss finanziert werden.
Also ich denke, wir haben jetzt erstmal genug Informationen geliefert, die erstmal für wahrscheinlich sogar Tage verdaut werden müssen von den Zusehern. Und wie gesagt, wir fordern nochmal dazu auf, oder ich ganz besonders, uns zu prüfen, nachzuschauen, selber mit der Taschenlampe hinzuleuchten. Und ich bedanke mich bei Ihnen schon mal hier für den ersten Teil, dass Sie sich die Mühe machen, auch gerade diesen Menschen eine Stimme zu geben, die vielleicht sonst nicht gehört werden. Sie haben es bereits geschafft, in einer Industrie aufzuräumen. Und wenn das sich alles so herausstellt, wie Sie das gesagt haben, dann hoffe ich doch sehr, dass Sie, wir auch vor allen Dingen vielleicht auch mit diesem Interview schaffen, da Bewegung reinzubekommen, um solche Dinge in Zukunft zu verhindern. Danke. Vielen Dank, Herr Hegartner.
Danke für die Einladung hier. Thank you.